Guten Morgen von uns beiden hier. Wir freuen uns riesig, wie jedes Mal hier zu sein. Und es ist jedes Mal, ich glaube, ich sage das auch jedes Mal, wie ein Nachhausekommen, wenn wir nach Bonn kommen.
Entschuldigung, hi, ist das okay, ein bisschen Luft?
Gerne.
Ja, ist das so?
Für mich ist das okay. Also ich glaube, Spurgeon hat mal gesagt, gleich nach dem Heiligen Geist ist Sauerstoff das Wichtigste, was man braucht. Ne? Wir haben tatsächlich nachgeguckt, wie lange es her ist, dass wir das letzte Mal da waren. Das war tatsächlich im Advent 24, also schon, fühlt sich schon sehr, sehr lange an. Es ist viel passiert, bei euch wahrscheinlich, bei uns auch. Die, die unsere Rundbriefe kriegen, haben es ein bisschen mitgekriegt. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal nach unserem großen Umzug von Kirspe nach, ins schöne Niedersachsen, in die Südheide, dass wir jetzt hier sind, und wir möchten euch heute auch ein bisschen in die Predigt eingeflochten, auch in unseren Weg reinnehmen, wie Gott uns geführt hat in der Zeit. Und ihr dürft gespannt sein, weil wir wollen euch auch ein bisschen erklären, nicht nur, was das mit uns zu tun hat, sondern was das mit Paulus und mit Bonifatius zu tun hat. Also das ist der kleine Spannungsbogen jetzt. Genau. Thema ist unterwegs, damit Jesus überall bekannt wird, und das hier sind ein paar Bilder. Silvia und ich sind, seit wir vor nunmehr 4 Jahren nach Deutschland gekommen sind, ans Pilgern gekommen. Also keine Angst, wir sind nicht katholisch geworden, aber wir haben gemerkt, wir wandern schon immer gerne, aber Pilgern ist nochmal eine besondere Art des Wanderns, wo man einfach auch innerlich zur Ruhe kommt und über Bibeltexte oder Lieder oder sowas nachdenkt. Und wir sind den Bonifatiusweg gewandert von Mainz nach Fulda. Das geht die Strecke längs den der Leichenzug von Bonifatius damals bis zu seiner Beerdigung dann in Fulda gemacht hat. Wer darüber mehr wissen will, kann uns nachher ansprechen. Warum erzähle ich das? Diese Pilgerwanderung hat uns 2 Sachen vor allen Dingen nochmal wichtig gemacht. Das eine ist tatsächlich das Leben von Bonifatius, weil der gute Mann ja unser Pioniermissionar für die Germanen war, für unsere Vorfahren. Wenn es Leute wie einen Bonifatius nicht gegeben hätte, dann würden wir heute noch an irgendwelche Odins, Wotans und sonst was glauben und irgendwelche Felsen anbeten und Bäume und so ein Zeug. Aber da hat sich jemand aufgemacht und hat gesagt, die Germanen da hinten, die heidnischen Germanen, die brauchen Jesus. Und deswegen fühlen wir uns dem guten Mann sehr verbunden, weil so machen sich Leute auch heute noch auf den Weg. Und das andere, was uns diese Pilgerwanderung wichtig gemacht hat, ist ein besseres Verständnis von uns Christen, die wir auch auf der Pilgerschaft sind. Vorhin hatten wir das aus dem Hebräerbrief schon ein bisschen gehört, und da rede ich noch ein bisschen mehr nachher drüber. Und dieses Verständnis von uns als Pilger, da möchte ich auch euch ein bisschen mit reinnehmen. Also, Thema ist unterwegs, damit Jesus überall bekannt wird. Und für die Leute unter euch, wenn ich so in die Runde sehe, die meisten, denke ich, kennen uns, aber sollte uns jemand nicht so gut kennen, einfach nochmal ganz kurz, wer wir sind. Thomas sagte gerade schon, ist schon viele Jahre her, also tatsächlich 1997 sind wir hier aus dieser Gemeinde ausgesandt worden. Und da ging es erstmal eben nach Myanmar, nach Yangon. Da haben wir 16 Jahre gelebt. 2016 sind wir dann ins Grenzgebiet gegangen. Wer sich wundert, warum ich da einen Rock anhab, der kann mich dann nachher auch mal fragen. Dann sind wir ja 2018 über die Grenze nach Bangladesch gegangen, wo wir dann nochmal 4 Jahre gelebt haben. Und 2022 sind wir nach Deutschland gekommen, dann haben wir da eben uns um Silvias Mutter gekümmert, da haben wir 4 Jahre jetzt zugebracht und sind jetzt im vergangenen Sommer nach Niedersachsen gezogen und arbeiten da in der Zentrale mit. Also es ist ein sehr bewegtes Leben und wir sind auch, das haben viele von euch auch mitgekriegt, nicht so ganz freiwillig zurückgekommen vor 4 Jahren. Das war eine schwierige Zeit, wo wir viel auch damit zu tun hatten. Aber Gott hat auch an uns gearbeitet in der Zeit, hat uns auch verändert. Das ist auch was, wo wir echt im Rückblick dankbar für sind. Und wir haben immer wieder unsere Berufung auch geprüft. Und da ist ein ganz wesentlicher Text dieser Text aus Römer 15, den ich mit euch in Abschnitten lesen möchte. Der ganze Predigttext ist Römer 15, 8 bis 21, aber ich möchte jetzt erstmal 8 bis 13 lesen. Da sagt Paulus, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um die Wahrhaftigkeit Gottes zu bezeugen. Er wollte aber auch, dass die Nichtjuden Gott für seine Barmherzigkeit ehren. So steht es ja geschrieben, darum will ich dich preisen unter den Völkern, zum Ruhm deines Namens will ich Loblieder singen. An anderer Stelle heißt es, freut euch mit seinem Volk, ihr Völker alle, und weiter, lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, es kommt der Spross aus der Wurzel Isais, der aus der Wurzel Isais hervorwächst. Er steht auf, um über die Völker zu herrschen, auf ihn werden sie hoffen. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und ganzem Frieden in eurem Glauben, so wird auch eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes über jedes Maß hinauswachsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Römerbrief. Ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Brief. Ich finde den immer sehr schwierig zu lesen. Und man kann den ja so ein bisschen wie so eine theologische Doktorarbeit vom Dr. Paulus sehen, dass er so da mal so seine ganze Dogmatik darunter geschrieben hat. Aber ich denke, da wird man im Römerbrief nicht gerecht damit, weil Paulus war zwar ein brillanter Theologe, aber Paulus war auch ein leidenschaftlicher Pioniermissionar. Und man kann den Römerbrief auch als einen Missionsbrief lesen. Ein bisschen länger als die durchschnittlichen Rundbriefe, die wir so heutzutage schicken. Aber der Paulus, der hat ja an die Gemeinde in Rom geschrieben und hat gesagt, Leute, ich bin hier unterwegs und ich kenne euch noch nicht, aber ich habe von euch gehört und ich will mal bei euch vorbeikommen in Rom. Und übrigens, ich will von euch aus auch noch weiter bis nach Spanien. Ja? Und sagt das schon gleich am Anfang im ersten Kapitel im Römerbrief. Lest mal den Römerbrief nur so als Idee, als Missionsbrief. Als ein Brief von dem Missionar Paulus an eine unterstützende Gemeinde in Rom. Ja? Da gehen vielleicht ein paar ganz andere Kronleuchter nochmal auf. Also das sagt er ganz am Anfang, ich will noch zu euch nach Rom kommen, ich will dann aber auch noch weitergehen. Dann hat er einen kürzeren Abschnitt, Kapitel 1 bis 15, wo er mal seine ganze theologische Grundlage, warum er den Dienst macht, aufzeigt. Und dann in Kapitel 15 kommt er dann wieder auf seine Reisepläne zurück. Und das ist der Kontext, in dem unser Predigttext hier steht, wo er sagt, ich will noch von euch aus dann weiter nach Spanien. Und dann im letzten Kapitel, im Kapitel 16, 26, steht dann dem ewigen Gott, der befohlen hat, diese Botschaft jetzt auch durch prophetische Schriften allen Völkern bekannt zu machen. Also dieser Gedanke mit den Völkern, das ist immer wieder drin, zieht sich vom ersten bis zum letzten Kapitel im Römerbrief. Und auch in unserem Text, ich habe euch das mal hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, in Rot, überall, wo Völker und Nationen und Nichtjuden und so steht, in dem Abschnitt, also in dem ganzen Text, kommt 10-mal das Wort Völker vor. Ja, also der Paulus, der hat immer wieder die Völker, die Nationen, die anderen, die nichtjüdischen Völker im Blick. Und deswegen habe ich den ersten Abschnitt überschrieben mit Gottes Plan für die Völker. Also Paulus sagt hier, Jesus ist für die Juden gekommen, aber nicht nur für die Juden, sondern auch für die Nichtjuden. Und interessanterweise, diese Belege, die er dann bringt, kommen aus allen drei Teilen der jüdischen Schrift. Also die Juden, die haben ja immer sehr viel Wert drauf gelegt, ne, wir sind die Juden und wir sind das auserwählte Volk und so. Aber der Paulus, der sagt jetzt aus der jüdischen Schrift heraus, nee, Gott hat einen Plan für die Völker. Ja, ich weiß nicht, ob man es, ja doch, man kann es einigermaßen sehen. Also ihr habt hier, wann war es denn genau, das Gesetz, ja, die Tora. Da zitiert er hier aus 5. Mose, freut euch mit seinem Volk, ihr Völker alle. Schon im Gesetz hat Gott gesagt, es geht letztlich um die Völker. Dann aus den poetischen Schriften, aus den Psalmen, Psalm 18 und hier Psalm 117. Mich hat total gefreut, gerade das Lied, was ihr gesungen habt. Da ist ja genau dieser Psalm 117 auch vertont. Und der andere Teil dieser Gesang, der ist uns tatsächlich auf der Pilgerfahrt auch mal sehr, sehr deutlich geworden. Oft singen wir den abends so zum Tagesabschluss. Und jetzt wissen wir, dass der mit 217 noch zusammengenommen werden kann. Das ist eine super Idee. Wir erweitern das jetzt in unserer Abendliturgie. Und dann kommt hier unten noch der Jesaja. Also Gesetz, Psalmen und Propheten, alle reden von Gottes Plan für die Völker. Ja? Das ist letztlich das, was der Paulus sagen will. Der sagt, wenn ich jetzt hier ankomme und sage, ich will nach Spanien oder ich will dahin oder dahin, das ist nicht mein Hobby oder meine Idee, das ist Gottes Plan seit Anfang der Zeit, dass die Völker auch zum Heil kommen sollen. Ja? Und da ist jetzt wichtig, und das merke ich immer wieder, wenn wir in Gemeinden unterwegs sind oder mit Leuten reden, da gibt es ein großes Missverständnis. Wenn es darum geht, was ist denn unser Auftrag als Gemeinde Jesu in dieser Welt, was wir vorhin auch gehört haben, und wenn wir immer wieder auch von unserer Arbeit berichten und von unerreichten Völkern reden, dann sagen dann oft die Leute, naja, Ostdeutschland ist doch auch unerreicht oder mein Nachbar ist doch auch unerreicht oder so. Und da sage ich, also was ist unser Mandat tatsächlich? Hier geht es immer um die Völker. Was ist der Missionsbefehl? Geht hin, macht zu Jüngern nicht alle Menschen, sondern alle Völker. Ja? Da steht Völker, da steht Volksgruppen. Und man kann sagen, alle Länder. Ja, geht hin in alle Länder und verkündigt das Evangelium. Aber da können wir heute sagen, ist fertig, ist erledigt. Also selbst in Nordkorea, selbst in Saudi-Arabien, selbst in Somalia, selbst im Jemen, selbst im Sudan, es gibt in jedem Land der Welt Gemeinde Jesu. Mal größer, mal kleiner, mal im Untergrund, mal verfolgt, aber überall gibt es Gemeinde Jesu. Aber Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Also ist offensichtlich der Missionsbefehl noch nicht ganz erfüllt. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, geht in alle Länder. Jesus hat gesagt, geht zu allen Völkern. Dann sagen manche Leute, naja, es müssen auch alle Menschen hören. Ja, es ist gut, alle Menschen, ich freue mich riesig über solche evangelistischen Aktionen hier, Kulturenbus und so. So viel wie möglich Menschen müssen es hören, ja, aber es wird nie passieren. Und da haben wir weder einen Auftrag noch eine Verheißung, dass alle Menschen der Welt jemals das Evangelium hören. Das kann auf die eine oder andere Weise zu vielen Menschen durchdringen, aber auch am Tag, wenn Jesus wiederkommen wird, werden noch neue Babys geboren. Ja? Also es wird tatsächlich logischerweise nie tatsächlich passieren, dass alle Menschen erreicht werden. Aber alle Völker, das ist unser Auftrag aus dem Missionsbefehl, das ist die Verheißung aus der Offenbarung, wissen wir, dass vom Thron Gottes alle Völker, Stämme, Sprachen, Nationen versammelt sein werden. Das ist der Fokus, den wir haben sollten. Und deswegen redet der Paulus hier so viel von den Völkern und eben nicht nur den Juden. Und die Gemeinde in Rom war ja auch eine gemischte Gemeinde aus Heiden und Juden. Und da betont Paulus gerade für so eine Gemeinde dann auch die Einheit, dass das wichtig ist. Ja, er sagt in Vers 7 vor unserem Predigttext, ihr nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Das gilt für jede Gemeinde, auch für diese hier. Wir sind sehr bunt zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Hintergründen und so. Und an der Einheit der Gemeinde soll die Welt ja auch erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Die Völker, was ist hier von den Völkern die Rede? Sie sollen Gott loben, sie sollen sich freuen. Und Jesus ist die Hoffnung der Völker in Vers 12. Und Paulus schließt dann diesen Abschnitt hier ab in Vers 12 und 13, dass dieser Gott der Hoffnung, der die Hoffnung auch der Völker ist, auch uns erfüllen soll. Und das wünsche ich mir für uns alle hier auch heute, dass wir alle mit diesem Blick aufs Ziel nicht von den Tagesnachrichten irre gemacht werden, sondern dass wir dieses große Ziel im Blick haben, Gott baut seine Gemeinde aus allen Völkern und da ist er gerade dabei, gerade auch durch die Kriege. Wir haben ja jetzt das Privileg, wir sind in einer Zentrale, kriegen jeden Tag Nachrichten aus allen möglichen Ländern, die nicht in der Tagesschau kommen. Und jetzt im Ramadan haben wir von Taufen in Saudi-Arabien gehört. Ja, wir haben gehört, wie Leute aus den Flüchtlingscamps im Libanon und überall zum Glauben kommen. Gott tut große Sachen, die wir nicht mitkriegen. Ja? Und lasst euch bitte nicht entmutigen und Angst machen von den Tagesnachrichten, sondern seht die Nachrichten hinter den Nachrichten, wie Gott da drin deine Gemeinde baut. Ja? Der zweite Punkt, der ist ein interessanter Punkt, das ist mir vorher noch nie wirklich aufgefallen, da redet Paulus von den Völkern als Opfergabe. Vers 14 bis 16, ich lese euch das mal vor. Was euch aber betrifft, meine Geschwister, bin ich überzeugt, dass ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller nötigen Erkenntnis und fähig, euch gegenseitig zu ermahnen. Ich habe euch teilweise recht offen geschrieben, weil ich euch einiges in Erinnerung rufen wollte. Gott hat mich in seiner Gnade ja berufen, ein Diener von Christus Jesus unter den Völkern zu sein. Wie ein Priester im Dienst der guten Nachricht arbeite ich darauf hin, dass sie eine Opfergabe werden, an der Gott Freude hat, weil sie durch den Heiligen Geist geheiligt ist. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass Paulus hier von den Völkern als eine Opfergabe redet. Das ist die Sprache vom Priesteramt hier. Der Paulus sagt, ich bin wie ein Priester und mein Opfer, was ich Gott darbringe, sind die Völker. Ja? Also der Dienst an den Völkern, letztlich der Missionsdienst, ist auch ein Priesterdienst. Und diese Ausdrücke, die hier stehen, ja, wohlgefällig sein und Opfergabe und Darbringen und Priester und so, das sind Opfer, das sind Begriffe aus dem Priesterdienst aus dem Alten Testament. Und was ist jetzt ein Opfer? Ein Opfer ist ein Akt der Anbetung. Im Alten Testament war Opfer eine der Formen, Gott anzubeten. Und durch das Opfer wird Gott geehrt und Gott freut sich drüber. Ja, da kann man es ein bisschen drauf reduzieren. Also ein Opfer ist ein Akt der Anbetung, Gott freut sich drüber und Gott wird geehrt. Aber Opfer sind auch Opfer. Ja, Opfer tun weh. Wenn ich ein Hirte war und ich habe 10 Schafe und ich muss jetzt ein Schaf davon mal eben opfern, sprich verbrennen und ich habe nichts davon, das tut weh. Ja, das kostet was, das kostet Mühe, das kostet Geld und das spüre ich. Und Opfer sind nicht freiwillig. Ja? Die Opfer im Alten Testament, die waren verpflichtend. Das war nicht optional, kannst du machen, kannst du nicht. Manche Opfer schon, aber es gab bestimmte Opfer, die waren einfach verpflichtend für jeden, die musste man bringen. Also, was sind Opfer? Sie sind nicht optional, nicht freiwillig und sie kosten Mühe und Geld. Was sagt Paulus hier? Der Missionsdienst unter den Völkern der Welt ist ein priesterlicher Dienst und ich bringe die Völker als Opfer. Das ist das. Das ist ein Akt der Anbetung, wenn wir Mission treiben. Das ist ein Akt, über den sich Gott freut und durch den Gott geehrt wird, aber es ist auch was, was ein Opfer ist, was Mühe, Geld, Energie, Leute kostet und was nicht optional ist. Wir können uns nicht aussuchen, machen wir Mission oder nicht, gehen wir zu den Völkern oder nicht. Das ist ein Befehl, der Missionsbefehl ist ein Missionsbefehl, kein Missionsvorschlag. Ja? Ist nicht, könnt ihr machen oder lassen, sondern Es ist ein Befehl, es ist der Auftrag, den wir haben. Und dann der dritte Punkt, das Evangelium soll überall hinkommen. Und da möchte ich euch dann die letzten Verse von dem Abschnitt lesen, 17 bis 21, dass ich vor Gott darauf stolz sein kann, habe ich allein Christus Jesus zu verdanken. Denn ich werde es niemals wagen, etwas vorzubringen, was nicht Christus durch mich gewirkt hat. So kamen durch Gottes Wort und mein Wirken Menschen aus den Völkern zum Gehorsam des Glaubens. Das geschah in der Kraft von Zeichen und Wundern, der Kraft des Heiligen Geistes. So habe ich von Jerusalem aus und ringsherum die gute Nachricht des Messias in ihrer ganzen Fülle verbreitet, bis an die Grenzen von Illyrien. Es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dorthin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war, um nicht auf ein fremden Fundament zu bauen. Ich hielt mich an das, was geschrieben steht, gerade die, denen noch nichts von ihm gesagt wurde, sollen ihn kennenlernen und gerade die, die noch nichts von ihm gehört haben, sollen verstehen. Ups, ich habe das gar nicht weitergeklickt. Okay, da habt ihr den Text, Entschuldigung. Also, Paulus sagt hier ganz klar, es geht nicht um mich, es geht nicht um das, was ich leiste, was ich bringe, was Gott getan hat, da gehört ihm die Ehre für und das ist sein Wirken. Und dann beschreibt er hier, wo er gearbeitet hat. Und ich weiß nicht, wie gut ihr mit der Geografie vertraut seid, er sagt von Jerusalem aus ringsherum bis an die Grenzen von Illyrien. Wer weiß, wo Illyrien ist? Was denn?
Jugoslawien,
genau, das ist der Balkan. Also das ist Albanien, Jugoslawien, Kosovo, diese Ecke. Das war damals wirklich das Ende der Welt. Ja, also der Balkan ist heute noch ein bisschen wild, aber von einem gebildeten Menschen aus dem Nahen Osten, also hinterm Balkan kam nichts mehr. Ja, da kamen dann nur noch wirklich die wilden Germanen, ja. Und Paulus war da, ja, Paulus war im heutigen Albanien und hat bis dahin, und hat, was sagt er, und diese Liste ist ja nicht vollständig, aus anderen Stellen aus der Bibel wissen wir, er war ja auch in Damaskus, da hat er sich bekehrt, hat da auch gewirkt, ja, also im heutigen Syrien, er war in Arabien, interessanterweise, eine ganze Weile. Ich bin mal gespannt, in der Ewigkeit zu erfahren, was damals passiert ist. Der hat da sicherlich nicht unter der Palme nur gesessen. Der hat da bestimmt auch evangelisiert. Mit anderen Worten, der Paulus sagt, also hier bin ich fertig. So das östliche Mittelmeer habe ich abgegrast, ja, bin ich durch. Wie hat er das gemacht? Der hat ja nicht wie wir 20 Jahre an einem Ort gelebt. Der ist hingegangen. Da sind Leute zum Glauben gekommen, mit denen war er eine Zeit lang zusammen, unterschiedlich lang, hat Älteste eingesetzt, ist weitergezogen. Ja? Das ist Multiplikation. Ja? Und er hat denen aber auch, also den Leuten und dem Heiligen Geist zugetraut, dass das auch ohne ihn läuft. Er hat sich nicht für so wichtig gehalten, der hat einfach was angestoßen und hat gesagt, so, jetzt macht ihr mal weiter, ich muss noch nach Illyrien. Ja? Und da geht gerade kein Flugzeug hin. Apropos Pilger, Paulus war viel zu Fuß unterwegs. Ne? Ich habe letztens ein Buch gesehen, warum Paulus keinen Burnout hatte. Ja? Wenn man sich diese Liste anguckt, was der Paulus, das reicht ja für 10 Leben. Ja? Warum hat Paulus keinen Burnout? Der hatte zwischendurch, der war nicht mit dem Flugzeug unterwegs, der war zu Fuß unterwegs. Ein Kollege hat das mal ausgerechnet, der ist zigtausend Kilometer zu Fuß gelaufen. Wenn man diese ganzen Dinger da. Also teilweise mit dem Schiff, aber manchmal hat er auch, lest er in der Apostelgeschichte, die Kollegen gehen schon mal mit dem Schiff vor und er sagt, ich gehe lieber zu Fuß. Ja, dann war er ein paar Wochen unterwegs, da hatte er Zeit. Und also Pilgern, sehr empfehlenswert, macht das mal einfach, mal runterkommen, Zeit haben zum Beten und Sachen zu reflektieren. Das ist das, was heutzutage neudeutsch Entschleunigung genannt wird. Genau, also er war da und sagt jetzt, was gibt es denn noch so auf der Welt? Hier, Rom und dann Spanien. Und nach Spanien war wirklich Ende. Ja, also Kolumbus war noch nicht geboren. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal da war. Wir waren selber noch nie da, aber wir haben es gehört, dass irgendwo in Portugal eine deutsche Currywurstbude gibt. Da steht letzte Bratwurst vor Amerika. habe ich letztens tatsächlich ein Foto gesehen. Und da waren, also da war Ende. Ja? Also mit anderen Worten, der Paulus sagt, ich gehe nach Spanien und dann bin ich wirklich durch. Ja? Christoph und Sabine waren in der Currywurstbude, genau in Portugal. Und warum sage ich euch das? Weil Paulus wurde von diesem Wunsch gedrängt und getrieben. Ich will, dass das Evangelium überall hinkommt. Ja? Ich will, dass es zu allen Völkern kommt. Und das nicht, weil er so ein ruheloser Typ war und gerne Abenteuer und gerne nach Illyrien unter die Barbaren wollte, sondern weil er aus dem Wort Gottes die Überzeugung hatte, das Wort Gottes, das Evangelium muss zu allen Völkern. Na? Und dann sagt er, es war eine Ehre für mich, die Freudenbotschaft dorthin zu tragen, wo Christus noch nicht bekannt war. Und dann belegt er das mit Jesaja 52. Aber ich finde das auch einen coolen Ausdruck. Für ihn war das eine Ehrensache. Ja? Also ich setze meine ganze Ehre da rein, dass Jesus bekannt wird überall, gerade da, wo er noch nicht bekannt ist. Und da möchte ich jetzt den Bogen zu dem guten Bonifatius schlagen. Bonifatius war ein Angelsachse aus Wessex in Südwestengland, heißt eigentlich Winfried. Vielleicht fühle ich mich auch deswegen so zu ihm gezogen, weil wir irgendwie ein bisschen Namensvettern sind. Er war seit seiner Kindheit im Kloster, war gut gebildet und mit 40 Jahren, und damals war die Lebenserwartung nicht viel länger als das, hat er dann gehört, dass überm Meer weg, überm Ärmelkanal, die Germanen, nicht nur die Angelsachsen, sondern die Niedersachsen und die Sachsen und die anderen Sachsen und die Rheinländer und was alle leben und die alle Jesus noch nicht kennen. Und da hat er gesagt, da mache ich mich auf. Und jetzt überlegt euch mal, was das für so einen Mann bedeutet. Der hat einen Job gehabt und zwar keinen schlechten. Er war Abt in einem Kloster, er war versorgt, er war gebildet, er war sicher, er hatte seine Familie, seinen Clan, seinen Orden um sich rum, die alles für ihn dargestellt haben. Und dann sagt er, ich mache mich jetzt auf zu den wilden Sachsen. Und diese Leute um Bonifatius rum, diese iroschottischen Mönche, seit dem 5. Jahrhundert, die hatten diesen Gedanken, Furcht Christi und die Liebe zur Pilgerschaft. Also dieses Pilgern war denen ganz tief drin und nicht nur ein wörtliches Pilgern zu irgendwelchen heiligen Orten, sondern sie haben ihr Leben verstanden als eine Pilgerschaft auf dieser Erde und haben bewusst auch sich aus ihrer sicheren Umgebung rausbewegt, und gesagt, wir sind auch bereit, weil wir wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, uns auch in Gefahren, in Risiken zu begeben, um Jesus dort bekannt zu machen, wo er noch nicht bekannt ist. Also damals gab es keine Sozialversicherung, keine Rentenversicherung, keine sonstige Sicherheiten. Die Sicherheit für die Menschen in der Zeit war ihr Clan, ihre Familie oder eben ihre Klostergemeinschaft. Das hat er verlassen und ist losgezogen. Ja? Und diese Pilgerschaft, die wirklich für Bonifatius ein Lebensziel war, hat diese Bestandteile hier, also Heimat und Verwandtschaft verlassen, Christus als höchsten Wert, was habe ich zu verlieren, wenn ich Christus habe? Dieser Gedanke. Ja? Mission in unerreichten Gebieten hatten die auf dem Schirm. Das ist keine neue Erfindung. Ja? Die haben gesagt, wir müssen dahin, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Ne? Kommt aus diesem Text hier, Römer 15. Ich habe meine Ehre reingesetzt, Christus zu verkündigen, wo sein Name noch nicht bekannt ist. Ne? Und sie waren bereit, Gefahren und Entbehrungen in Kauf zu nehmen, Und ist interessant, und da kommt ihr jetzt ins Spiel, Gebetsunterstützung aus der Heimat. Ja? Ich weiß nicht, wie oft es euch vielleicht in den Ohren geklingelt hat, aber immer und immer wieder, egal wo auf der Welt wir unterwegs sind, haben wir von euch erzählt, von der Seufertstraße in Godesberg. Weil wir wirklich begeistert sind, wie ihr betend, nicht nur hinter uns, auch hinter den anderen Leuten, die von hier ausgesandt sind, steht. Ihr habt eine kleine Kraft, aber ihr habt ein großes Gebetsleben. Und was Gott getan hat in den verschiedenen Ecken der Welt, durch uns und durch die anderen Leute, die aus dieser Gemeinde ausgesandt sind, das ist auch euer Verdienst durch euer Gebet. Und dafür danken wir euch an der Stelle einfach nochmal ganz, ganz herzlich. Ja? Und das war dem Bonifatius auch klar. Ich kann da nicht einfach als Einzelkämpfer da losziehen. Ich brauche Gebetsunterstützung aus der Heimat. Und das war für ihn, bedeutete dann den Rest seines Lebens. Der hatte dann noch 40 Jahre zu leben tatsächlich, das wusste er aber am Anfang nicht. Ein Leben, ein unstetes Leben voller Gefahren nach Friesland, nach Hessen, nach sonst wo und ist rumgezogen, immer wieder in Gefahr, immer wieder schwierig. Er hätte ein bequemes Leben haben können, hat es bewusst aufgegeben, damit Jesus überall bekannt wird. Und es hat ihm am Schluss das Leben gekostet. Er ist dann in Friesland erschlagen worden und von den wilden Friesen diesmal, nicht von den Sachsen oder den Hessen. Ja, was hatten wir alles für Volksgruppen hier? Ne? Und was war die Motivation dafür? Und da gab es eben auch biblische Vorbilder. Wir hatten vorhin schon kurz davon gehört. Abraham, da fängt es an. Die Patriarchen, es waren Nomaden. Die haben sich nicht ihr schönes Häuschen gebaut, die sind rumgezogen. Und Abraham ist ausgezogen aus seiner Heimat, ohne zu wissen, wo er hinkommt. In ein völlig fremdes Land, auf die Verheißung Gottes hin. Na? Der wusste, was Pilger heißt. Und Jesus sagt, Nachfolge bedeutet nicht Sicherheit suchen, sondern genau das Gegenteil. Selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was hat Jesus selber gehabt? Hatte keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Ja? Oder das ist so ein Vers auch, der alles zurücklässt, ja, seine Familie, seine Sicherheit, seine Häuser, seinen Besitz, der wird alles hundertfach wiederbekommen. Das ist auch was wir sehr konkret erlebt haben. Ja, unser Sohn hat keine Großeltern in der Nähe gehabt, aber wir haben Ersatzgroßeltern gekriegt, die ihm so wie Großeltern waren. Wir haben Ersatzgeschwister gekriegt, wir haben Ersatzeltern gehabt, wir haben tolle Nachbarn gehabt und so. Das haben wir sehr konkret selber auch in unserem Leben erlebt. Und dann die Verse, die vorhin in der Lesung schon gelesen wurden, aus Hebräer 11, wo die Glaubenshelden gesagt wird, wo gesagt wird, die sind rumgezogen, die sind teilweise in Höhlen gewesen, die hatten keine Ahnung, die haben nur aus der Ferne gesehen, da kommt irgendwas und wir wissen, das hier ist nicht alles. Ne? Und all diese Texte hier sind Erinnerung, Mahnung und Ermutigung für uns, dass wir es uns auf dieser Seite der Ewigkeit nicht so gemütlich machen. Das Eigentliche kommt erst noch. Wir sind unterwegs, wir sind Pilger und alles, was wir hier haben, ist nur das Vorletzte. So, und wer jetzt anfängt, nervös auf dem Stuhl rumzurutschen, weil er denkt, oh, der Heinfried, sagt jetzt gleich, wir müssen alle die Sachen packen und in die Mission gehen, könnt ihr euch beruhigt zurücklehnen. Nein, ist nicht so. Aber ich denke, wie dem Paulus auch in Rom, in der Gemeinde, hat er nicht gesagt, ihr müsst jetzt alle mit mir nach Spanien kommen. Aber jeder sollte dieses Herzensanliegen haben, dass das Evangelium überall hinkommt. Und ob das in die Innenstadt von Godesberg ist, wo es genügend Leute aus unerreichten Volksgruppen gibt, oder auch genügend Deutsche natürlich, die Jesus noch nicht kennen, oder ob das an den Enden der Erde ist. Aber jeder sollte das auf dem Schirm haben und auch als eine Priorität haben, weil es ist ein Priesterdienst. Es ist nicht optional, es ist nicht ein Vorschlag, es ist ein Befehl und es ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde Jesu haben. Und als Pilgerleben geht auch in Deutschland, nicht nur auf einer Pilgerwanderung, sondern mit der Einstellung eines Pilgers, das, was wir hier haben, ist nicht das Entscheidende. Wir sind unterwegs, wir sind auf der Durchreise, das erleben wir gerade sehr konkret. Wir haben gerade Silvias Elternhaus verkauft, ja, was seit 1912 im Familienbesitz war. Das war nicht leicht für Silvia und ihre Mutter. Aber mit diesem Gedanken, was sollen wir an einem Haus festhalten? Ja? Und trotzdem hat Gott uns versorgt und so weiter. Aber ich denke, der Punkt ist der, hängen wir nicht zu sehr an Orten, an Dingen, an Sachen, an Besitz, an Sicherheit, an diesen Dingen. Nehmen wir uns ein Vorbild an Paulus, an Bonifatius und sagen, das Wichtige ist die Ewigkeit. Das ist das Ziel, wo wir hin unterwegs sind. Und dass Jesus eben überall hingebracht wird und da bekannt wird, wo er noch nicht bekannt ist. Das ist und war und bleibt unsere Motivation und ich denke von vielen von euch auch. Und wir fanden es halt immer unfair. Das war ein Grund, warum wir da hingegangen sind, wo wir hingegangen sind. Wir fanden es immer unfair, dass es an manchen Orten ein Überangebot gibt und an anderen Orten null Angebot. Also letztens habe ich mal das Bild gehört, wenn man sich vorstellt, da gibt es einen riesen Baumstamm, der weggeschafft werden muss. Und auf der einen Seite von dem Baumstamm sind 10 Leute, die hochheben. Und auf der anderen ist nur einer. Dann wüsste ich, wem ich helfe. Ja? Dann würde ich auf die Seite gehen, wo nur einer ist. Und so ähnlich sehen wir das mit den Völkern, wo noch nichts ist. Wir hatten letztens, war ich in einem Online-Gebetstreffen. Und da hat sich ein nigerianischer Missionar aus Mali dazugeschaltet. Okay, ich weiß nicht, wie gut eure afrikanische Geografie ist. Nigeria ist so Mitte Westafrika, Mali ist eher nördlich davon. Und Mali ist über 90% muslimisch und in Nigeria gibt es, glaube ich, 25% Evangelikale. Ja, also da gibt es eine starke Gemeinde und da gibt es Missionare aus Afrika nach Afrika, die sich aus christlichen Gegenden Afrikas in die unerreichten Gebiete Afrikas auf den Weg machen. Und der hat diesen Satz gesagt. Der hat gesagt, was nützt es, wenn in einem Raum 100 Lampen sind, während ein anderer Raum stockdunkel ist? Er hatte ein bequemes Leben in Nigeria. Er hat seine Familie da, der war Pastor, der war in der Kirche, dem ging es gut. So wie Bonifatius in seinem Kloster. Und dann hat er gehört, was in Mali abgeht und dass da kein Mensch von Jesus hört. Und da ist er mit seiner Familie losgezogen, ist nach Mali, ist für ihn auch, wir denken, naja, Afrika und Afrika. Nee, also das ist schon ein krasser Schritt für ihn gewesen, dass er bereit war, seine Sicherheit, seinen Clan, seine Familie und alles zurückzulassen und in ein unbekanntes Land zu ziehen. Aber der sagt, da ist dunkel, bei uns ist schon so viel hell, ja? Und deswegen will ich dahin. Das ist genau das, was Gott an uns auch getan hat. Wir hatten 30 Jahre lang praktisch diesen Fokus auf eine Volksgruppe. Und wenn das mit Silvias Mutter und dem Schlaganfall nicht passiert wäre, wären wir heute wahrscheinlich noch da. Aber Gott hat uns da rausgerissen, das war eine Krisensituation für uns, aber hat uns jetzt den Blick geöffnet, dass wir uns jetzt in die nächste Generation investieren, von jungen Menschen, die sich jetzt auf den Weg machen, in die nächsten unerreichten Volksgruppen. Und da können wir uns ein Stück weit multiplizieren. Und das wäre nie passiert, wenn die ganze Sache nicht so gelaufen wäre. Und da sehen wir echt Gottes Hand drin. Das heißt nicht, dass alles einfach war oder ist. Aber wir freuen uns total, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, in unserer neuen Rolle uns in tolle junge Leute in der nächsten Generation zu investieren. Gestern haben wir hier Leute besucht, die hier in Bonn leben und in eine andere Gemeinde gehen und die sich auf den Weg in ein unerreichtes Volk in Afrika machen und die wir begleiten dürfen. Und so haben wir viele Leute, mit denen wir jetzt unterwegs sind und das ist total schön. Und wir würden sagen, das haben wir im letzten Rundbrief auch so geschrieben, oft fragen die Leute, ich verstehe gar nicht so genau, was ihr da macht und wie läuft das und so. Also man kann es auf zwei Dinge runterbrechen, was wir jetzt tun. Wir wollen, dass junge Leute rausgehen, dahin, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Und wir wollen, dass die, die draußen sind, draußen bleiben. Mit anderen Worten, wir wollen die Teams, die schon draußen sind, begleiten, dass sie durch ihre Krisen und was weiß ich und Schwierigkeiten, Herausforderungen durchhalten und nicht vorzeitig wieder zurückkehren, weil sie sagen, es bringt dir eh alles nichts. Ja? Also das sind so ein bisschen unsere zwei Schwerpunkte. Und beides mit dem Ziel, dass Christus da bekannt wird, wo er noch nicht bekannt ist. Also, unser Leben ist eine Pilgerschaft und da sind wir unterwegs. Und ich weiß, dass wir da mit euch auch wirklich an einem Strang ziehen und dass euch das auch ein Anliegen ist, hier vor Ort und weltweit, dass Jesus bekannt gemacht wird. Und so wie Paulus und Bonifatius brauchen wir auch Leute, die für uns beten und die hinter uns stehen. Und wir danken euch, dass ihr das auch weiterhin tut. Und deswegen möchten wir da auch mit Römer 15, ach so, das ist genau, das ist unsere neue Arbeit, nennt sich Next Gen Movement. Heute muss alles in Englisch sein, also eine Bewegung in der nächsten Generation, wo wir sehen, dass Gott das auch angefangen hat schon. Und zum Abschluss möchte ich euch auch noch aus Römer 15 das hier lesen und das auch einfach auch an einen Zuspruch zu euch und eine Ermutigung. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft und für mich, also für uns, zu Gott betet. Das bitten wir auch euch und danke, dass ihr mit uns gemeinsam als Pilger unterwegs seid in dieser Welt. Amen.